heart is always on the line. I've traveled all kinds of places. The song is always the same. Got lonesome fuel for fire. Got 45s to play at night. Got books to spend with every weekend. The story's always the same. Got lonesome fuel for fire. Fuel for fire, a bitter ending to a sweet, sweet day. Fuel for fire, the sour note inside the orchestra wail. Fuel for fire, uncomfortable pauses between famous last words. Fuel for fire, missing persons in a small, small world. Dug beneath the wall of sound, I ended up back where I started. The song is always the same. Got lonesome fuel for fire. And so my heart is always on the line. I've traveled all kinds of places. The story's always the same. Got lonesome fuel for fire.
Hier im Studio begrüßt Sie Felicia Herrschaft heute zu einer Axiom-Sendung. In dieser Sendung, in diesem Format, in dem es um Fragen der bestimmter Form von Wissenschaft geht und auch der Veränderung und auch andere Perspektiven, die man auf Wissenschaft bekommen kann, ist diese Sendung heute so strukturiert, dass wir das Verhältnis Kunst und Wissenschaft versuchen, etwas neu auszuloten. Insofern, dass, dass Ausstellungskonzepte vorgestellt werden und Interviews mit Kuratoren vorgestellt werden. In den Interviews wird es deshalb darum gehen, ob Kuratoren möglicherweise auch Forschende sind und wenn ja, in welcher Weise sind dann Fragen der Wissenschaft und der Kunst vielleicht durch ähnliche Fragestellungen jeweils neu auszuloten? Sind die Kuratoren vielleicht Zukunftsforscher? Das sind die Fragen, die wir hier jetzt bearbeiten. Und um einzusteigen in diese Sendung, spiele ich ein Interview, das ich gestern mit Melanie Ohnemus und Michael Beutler aufgenommen habe. Michael Beutler stellt gerade im Portikus aus und in seinen Arbeiten, den skulpturalen Arbeiten von Michael Beutler, geht es eben um den Entwicklungsprozess, um die Frage dahingehend, wie Form und Ästhetik einer Installation oder einer Skulptur dann auf die architektonischen Gegebenheiten, Besonderheiten der Räume reagieren. Und diese Fragen des Auslotens des Raums und welche Art von Skulptur dann entstanden ist, das werden Melanie Ohnemus, die jetzt die neue Kuratorin hier am Portikus in Frankfurt ist, und Michael Beutler in dem Gespräch gleich jetzt näher erläutern.
Ja, okay. Ja, Michael Beutler. Wir sitzen jetzt hier in deiner Installation, wenn man das noch Installation nennen kann. Was sind das für Materialien, die du hierfür ausgewählt hast und welche Art von Form hat sich entwickelt während der Ausstellungsentstehung?
Ja, das sind zwei oder eigentlich drei Sachen. Das ist Blumenpapier, also das Papier, mit dem die Floristen ihre Blumen einwickeln, wenn man die in die Hand gedrückt bekommt, und so Estrichgitter. Und das Estrichgitter ist so eine Armierungsmatte, die man in den Boden einlegt und dann Estrich drauf gießt oder Beton oder so. Und das Dritte sind vielleicht diese kleinen Verzwirbelungsdrähte, mit denen die Bauern die Hochbauer so Stahlarmierung verdrillen. Also eben diese ganzen Körbe bauen, die dann auch mit Beton vollgegossen werden. Ja. Und diese Verdriller, also mit den Verdrillern werden dann diese Estrichgitter, nachdem sie mit den Blumenfolien beidseitig umkleistert worden sind, werden die zusammengezwirbelt und eben zu so größeren Formen. Und das sind jetzt hier hauptsächlich so Röhren. So, mal sind die aus zwei Estrichgittern hintereinander gemacht, mal aus drei, mal aus vieren. Und so einer großen Außenhülle drumherum und eben nochmal ein Dach obendrauf.
Ja.
Ja.
Und
es ist alles dasselbe Material. Es gibt halt auch kein Holz oder keine Konstruktion, die eigentlich nochmal diese Oberflächen so trägt. Also es gibt kein Trägersystem, sondern es ist eigentlich alles aus demselben Material gebaut und alles so in dem Prinzip gebaut, dass alles eigentlich miteinander verbunden ist. Und dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, steht das ganze Ding auch selbstständig.
Ah ja.
Und dadurch sackt das so rum und hängt nicht an der Decke und lehnt sich nicht an den Wänden an.
Ja, es hat also eine eigene innere Stabilität entwickelt.
Ja.
Mhm.
Und ja, was auch noch wichtig ist, ist, dass eigentlich alle Gitter, jedes für sich, so bevor die dann zusammengebaut worden sind, wurden die zertreten. Eigentlich, ja, zu treten. Da gab es ein großes weiches Kissen und da wurden die draufgelegt und wurde drauf rumgesprungen, mal mehr, mal weniger, sodass die alle diese Beulenform bekommen haben. Und das hat dann so zwei Gründe. Das eine, einmal ist es einfach möglich, das zu tun, weil es so ein weiches Material ist.
Ja.
Und das ist dann eigentlich eine Möglichkeit, die Weichheit zu zeigen. Also das visualisieren, wie halt diese so Fragilität oder diese, so eine, das ist ja auch so ein gewisses Potenzial, was es damit hat. Und es halt eben möglich ist, einfach mit dem eigenen Körper da so dann rumzumachen und dann entstehen so Risse und es platzt so auf und es beult sich so und hat natürlich dann auch Effekte und es ist aber auch gut für die Stabilität. Es kriegt dann irgendwie mehr Volumen und je mehr Volumen so eine Fläche hat, desto stabiler wird die dann auch, trägt besser.
Ja. Also das ist insofern interessant, dass du mit dem Material ja dich mit dem Material beschäftigt haben musst, um diese Art von Formen dann daraus entstehen zu lassen, mit Hilfe von anderen, die diese Form, also diese Gitter bearbeitet haben. Oder wie gehst du vor, um bestimmte Materialien zu entdecken?
Ja, ich habe mir das schon ausgesucht, dass ich das mit dem Material auch mache. Also es gibt so Tests, die halt passiert sind, und dann gab es auch diese Entscheidung für das Blumenpapier. Hat es halt so einen Grund, dass es eine bestimmte Palette gibt, die als Palette im Ganzen irgendwie sehr gut ist. Es gibt so 15 Farben oder 16 Farben sogar. Und dann habe ich noch ein Weiß dazu genommen. Und dann ist es aber auch so Papier, was so nassfest ist. Also es ist halt, weil es alle Bahnen sind ja aufeinander gekleistert. Das heißt, es war also so eine Prozedur, erst mit auch mit so einem Art riesigen Tapeziergerät, was ich auch dafür gebaut habe. Und dass man diese Papiere dann nicht beim Nässen mit dem Kleister auseinanderreißen, ist halt sehr wichtig für den Bauprozess von den einzelnen Gittern da. Und wenn, also es ist schon sehr genau ausgesucht.
Ja.
Und halt, und dann natürlich gibt es auch irgendwie so ein Spiel mit dem Material und dann, also wir haben dann auch bestimmte Formen ausprobiert, erst bevor wir dann uns entschlossen haben, jetzt so große Röhren da zu bauen.
Ja.
Also so dieses Machen und dieses Aufkleistern ist eigentlich in Berlin, so hat sich das entwickelt, das Zertreten und dieses Aufeinander, was miteinander verbinden und in die Größe bauen und die Form entscheiden, das ist hier dann in der Woche im Aufbau eigentlich entstanden.
Mhm. Da wäre die Frage, also, dass man hier jetzt in einer großen Blume sitzt, kann man nicht unbedingt sagen, oder?
Eben, man ist eine Blume und eingepackt, also vielleicht okay. So eine kleine lose Blume irgendwie in dem dicken, in der dicken Tüte.
Okay, wenn er nicht ohne muss als Kurator.
Also, es gab ja schon viele ähnliche Assoziationen, aber die gab es jetzt noch nicht. Über dieses Blumenpapier. Ich weiß nicht, das heißt halt Blumenpapier, aber für mich ist das gar nicht so. Okay, das ist das Material, das Ausgangsmaterial, was normale Verwendung ist, halt Blumen einwickeln damit. Aber ich finde, hier wird das Papier, das ist so, finde ich, so die Grundform von Transparentpapier irgendwie. Also ich finde es gar nicht so wichtig, ob das jetzt Blumenpapier ist oder anderes Transparentpapier. Es ist einfach, wie der Michael gesagt hat, für den Prozess ist es natürlich wichtig, weil es diese Eigenschaften hat, die du brauchtest. Aber ich finde, dass hier jetzt viel mehr in den Vordergrund tritt, dass es halt dieses diese unifarbene Palette gibt, die halt die Mischung bestimmt, irgendwie dann von dieser Farbigkeit. Dadurch kriegt es auch, finde ich, so, weiß ich nicht, hat es auch so malerische Aspekte, finde ich, obwohl man jetzt, weiß ich nicht, die kann man entdecken, wenn man hier drin sitzt, so als kleine Besucherblume. Aber ich finde halt, also ich fand halt immer, dass ich hätte das so ein bisschen eher gern vermieden, weil es gab da auch so einen Artikel in der Zeitung, wo es auch so auf dieses Blumenpapier so abgefahren und das geht in so eine falsche Richtung, finde ich, weil erstmal weiß ich nicht, weil dieses Transparente ja dann auch erstmal durch dieses Zertreten dann auch wieder sichtbar wird, durch diese Risse und durch die Löcher, die hier sind, wo dann einfach noch zusätzlich irgendwie so ein Durchgang oder so ein Durchblick geschaffen wird für das Licht, was hier so reinkommt. Aber ich meine, wie gesagt, vorhin haben wir gesagt, das Licht spielt vielleicht keine Rolle, aber das spielt, finde ich, eine große Rolle für diese Installation, weil man eben von außen, wenn man um die Skulptur rumläuft und so Tageslicht so drauf geht auf die Oberfläche, dass es halt viel so matter und härter wirkt. Und hier drin halt irgendwie, wenn das Licht so reinkommt durch diese dicken Wände, halt so eine ganz andere Materialität nochmal möglich ist durch dasselbe Material. Und das finde ich schon sehr schön, einfach so als körperliche Erfahrung auch von der Installation. Und ich glaube, das mögen auch irgendwie so alle Leute von klein bis groß, die hier reinkommen. Ja. Also das ist so eine unmittelbare Faszination erstmal vom Raum.
Ja. Ja. Du hast ja in Frankfurt studiert, das heißt, du kanntest den alten Portikus und jetzt in diesem neuen Raum. War das eine Arbeit, die auch tatsächlich für diesen Raum entstanden ist?
Ja, die Arbeit für den alten Portikus hätte sicher irgendwie anders ausgesehen, denke ich mal. Also zumal es eine andere Zeit war und Aber halt klar auch ein anderer Raum. Und was halt, ich glaube, was das schon so ein bisschen ausmacht, ist auch die Höhe von der Arbeit. Also dass die halt auch wirklich diese räumliche Wirkung hat. Ja. Und es ist schon so, das sind jetzt so 8 Meter in etwa, die das ganze Ding hoch ist. Und die Decke ist so 8,50 Meter hoch. Also es fällt nicht ganz an die Decke, damit wirklich so ein Lichtkörper.
Es wird viel höher.
Ja, aber na, das 8 Meter ist schon echt hoch. Also wenn man denkt, so 10 Meter Turm und da oben, wie man sehen würde, das sieht anders aus. Aber das, so diese räumliche Wahrnehmung verschiebt sich immer so extrem, total. Also es hängt von so vielen Sachen ab, wie das auf einen wirkt. Und ich glaube, ich würde jetzt diese Arbeit zum Beispiel auch, wenn ich sie irgendwo wieder aufbauen würde, nie kleiner aufbauen, als sie jetzt halt ist. Das macht dann halt irgendwie keinen Sinn, sondern diese 8 Meter oder eben diese 8 Bahnen, die dann übereinander stehen, also auch von diesem Estrichgitter, das ist sowieso das Minimum der Arbeit. Und die Arbeit ist für den Portikus hier entstanden, ganz klar. Und auch so komische Eigenschaften des Raums, also wie die Galerie da oben, die eigentlich ja auch ein Besucher nur schwer betreten kann und die so halb öffentlich da ist und so halb nicht, aber trotzdem immer irgendwie da ist und irgendwie eine Rolle spielt, ohne dass man diese erfahren kann körperlich, war für den Aufbau extrem gut. Also das war halt so, dass halt diese Röhren, die wurden am Boden gebaut und die wurden dann über Seile da oben hochgezogen und dann wurde da oben erstmal alles festgeknotet und dann wurde alles miteinander vertüttelt. Dann wurden die Seile halt durchgeschnitten und dann, also da oben, und dann stammt das. Genau.
Ah, dann wurden die einzelnen Röhren sozusagen in den Raum entlassen. Aber wie habt ihr dann die Decke gebaut?
Ah, die Decke, da haben wir sowieso, wie halt, hä?
Okay. Ja, das konnte fliegen in dem Moment.
Nee, wir haben dann so ein paar so Estrich-Blumenpapier-Rollmöpse gemacht, die dann da oben hoch geholt und dann so darüber rausgerollt.
Okay, ähnlich wie das, weil da gibt es ja noch so ein Dach, das man einziehen kann. Also da gibt es ja etwas,
so,
diese
so
Folie.
Auf einer niedrigeren Ebene.
Ah.
Also das ist ja sozusagen, eben dieser Raumteiler ist ja unser Hilfsmittel, um den Raum irgendwie zu einem sogenannten White Cube irgendwie zu bringen, weil wir auch eben, wie der Michael gesagt hat, das ist die Spezialität dieses Raumes, ist halt, dass er sehr hoch ist und dadurch schwierig im Prinzip für, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Ausstellungen, wenn man jetzt einfach Malerei zum Beispiel oder Fotografie hängen möchte. Zumindest ist es eine Herausforderung. Und es gibt eben hier so diese Stoffschiene, die man so rüberziehen kann. Das ist unterhalb der Galerie, wo man dann so eine Illusion von so einem etwas niedrigeren White Cube-Raum haben kann. Aber ich finde eben auch diese Installation hier so super, auch gerade für mich als erste Ausstellung hier von mir, weil die genau das thematisiert, wo man als Kuratorin halt mit dem Raum auch zu kämpfen hat. Also sie thematisiert einfach komplett den Raum, finde ich. Also sie macht den Raum irgendwie nochmal neu als Raum sichtbar, auch wenn sie ihn jetzt genau ausfüllt im Prinzip. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und ich finde, sie sitzt halt auch sehr gut in diesem Raum, diese Installation. Also rein vom Kräfteverhältnis her. Es ist extrem schön.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass diese einzelnen Röhren diese Stabilität in sich haben. Also sind die denn dann noch miteinander befestigt?
Ja, ja. Also einzeln hat da niemand eine Stabilität von den Röhren. Die würden alle sofort so einfallen. Ja. Das ist halt wirklich dadurch, dass die halt miteinander fixiert sind.
Also es gibt nur dieses eine Material.
Ja. Man könnte fast sagen, indirekt, weil man blickt ja vom Portikus aus auf die Skyline, dass man hier ein Hochhaus in den Portikus gebaut hat, möglicherweise, weil auch von den Materialien mit Beton und also Estrich, Beton, das sind ja die Materialien eigentlich für Hochhäuser. Das heißt, indirekt verwendest du möglicherweise eine ähnliche Bauweise? Nein?
Es gibt halt keinen Beton hier. Ne? Es gibt auch keine Glasplatten und kein Aluminium.
Aber Blumenpapier.
Und was weiß ich. Genau. Es gibt in Frankfurt total viele Hochhäuser aus Blumenpapier. Und die habe ich alle... alle
viele Hochhäuser mit einer Ebene.
Okay, aber es gibt ein Hochhaus, das hat Bäume in sich.
Hm. Mein Favorite ist halt so, wenn oben das Licht aus ist und relativ dunkel ist, dann hat es so was Waldiges irgendwie, weil dann leuchten diese Rhönen noch mehr so für sich. Ah, ja. Und es kommt nicht so...
Okay, Wald, ja. Ne? Ja, das stimmt. Ja, diesen großen Bäumen.
Und es hat auch ein bisschen mit der Insel zu tun. Also als ich mal hier mit der Melanie so rumgestapst bin auf dem Stück Land, da war der Eindruck hinten von dieser Insel eigentlich auch ein ganz guter. Also es ist halt eigentlich mitten in Frankfurt ist und auf einmal ist man in so Wildernis, das darf jetzt niemand hören.
Aber ich war
in der Wildnis. Ja, wir haben kein
Naturschutzgebiet.
Ja, nee, das ist auch wunderbar, wie es da ist. Und wir haben es auch nicht betreten. Aber das sieht total gut aus. Also so von so, wie so die Blätter dann da einfach liegen und so. Also auch so eine Situation für eine Ausstellung kann sowas halt irgendwie sein. Wenn es in irgendeiner Art und Weise auftauchen würde, würde ich das nicht wegfegen. So gibt es zum Beispiel in den Röhren, kann man immer noch viel entdecken.
Ja.
Von so Laub, ja. Blumenpapierlaub.
Und worauf wir jetzt sitzen, das sind die Reste der Palette oder dieses Papiers? Oder?
Ja, das war halt... Also wir haben halt einfach zu viel produziert oder halt vielleicht auch nicht zu viel, weil es ganz gut ist, dass hier jetzt irgendwie was ist, was hier drin rumsteht. Und also mit den 16 plus einer Farbe insgesamt kann man ja relativ viele Kombinationen machen. Also,
ja.
Also jedes Gitter ist von beiden Seiten beklebt und dann wurden immer so innerhalb dieser Palette halt alle Varianten durchgespielt. Also monochrome, dann zweiseitig monochrome, so total monochrome, dann halt wirklich eher so bildliche Motive wurden gewählt, so komplett bunte. Und es ging schon dabei darum, halt so ein eben so wie so eine riesige Palette an Möglichkeiten zu erzeugen. Und dann ist es halt schon gut, wenn man so ein bisschen mehr hat, als man vielleicht gebrauchen würde.
Ja.
Ich glaube, so einzelne strukturelle Dinge oder wie mit diesen, es gibt ja ein so manchmal, oder? So ein Streifen, der eben nur monochrom ist, wie hier, bei dem ganz weißen hier zum Beispiel. Oder die so nach einer Seite ausgerichtet sind. Das sind zwar Dinge, die man jetzt so nicht sieht, weil man erstmal nur bunt sieht, aber die gibt es schon.
Ja, es gibt, jedes Rohr halt immer so aus verschiedenen vielen Bahnen, also mal so zwei, die einen Ring bilden, mal drei, die einen Ring bilden. Und es gibt immer eine Seite, die halt bei den kleinen ist es halt eine Seite, die halt monochrom ist. Und bei den größeren gibt es so zwei monochrome Seiten.
Ja.
Und die halt von oben bis unten hin dieselbe Farbe haben. Und dann sind die anderen halt entweder so total bunt gemischt.
Ja.
Oder halt so über die Seite bunt gemischt mit so monochrom, wie das da auf der, da auch da drüben zu sehen ist. Das ist dann halt so blau, weiß, pink.
Ja.
So Zitronen, gelb, orange, das Indigo, blau und rot.
Ja.
Und so haben die dann doch alle so, so andere Grundtöne in ihrer Leuchtkraft.
Ja. Ja, interessieren tut mich auch noch, inwiefern der Entwicklungsprozess der Arbeit wichtig ist. Also wenn man diese Gitter extra bearbeiten muss durch Kissen oder indem man sie auf weiche Kissen legt und dann drauf rumspringt, der Betrachter oder Besucher ist dann aus dem Entwicklungsprozess eigentlich ausgeschlossen, oder? Wenn das nur in der Vorbereitung passiert und wir jetzt im Gespräch zwar erfahren, wie die Sachen hergestellt wurden, aber wäre das eine Idee, dass man das noch erweitert oder dass du deine Arbeiten in dieser Art und Weise noch anders zugänglich machst?
Nö.
Okay.
Nee. Nein, das, ach, und, ja. Weil es ist so, also es ist schon, es kommt ja eine Arbeit bei heraus, die halt durch so einen gewissen Prozess entsteht. Und wie man diesen Prozess behandelt, ist sehr entscheidend für das, was bei herauskommt.
Ja.
Also wie sowas wie eine Arbeitsatmosphäre oder so, die halt entsteht und die halt irgendwie gepflegt werden muss. Und wenn dann halt alle möglichen und jeder dann irgendwie drauf rumspringen, das ergibt sicher irgendwas, aber wahrscheinlich das, was dann hier so im Portikus jetzt zu sehen ist.
Ja.
Und Also und ich, also so, es ist halt so sehr freizügig gemacht, aber es gibt schon auch bestimmte Regeln, wie was passiert und so. Und dann ist auch wichtig, dass halt irgendwie so eine Art Team dazugehört und da gewisse Leute gewisse Rollen spielen.
Ja.
Und sich das aber alles auch irgendwie so ergibt durch das Machen und das Tun. Und dadurch, dass es halt so eine bestimmte Anzahl von Leuten gibt, die halt total wichtig ist, entstehen so gewisse Sachen. Also wie zum Beispiel jetzt auch diese bunten Bilder. Also das, also hier wurden auch noch welche produziert von diesen Tafeln.
Ja.
Und halt erstmal, wie das gestaltet ist, es gibt dann halt so ein Gefühl. Also jeder, der da halt mitmacht, weiß genau von vorne bis hinten, wie das alles funktioniert.
Ja.
Und das ist halt total wichtig dafür, dass es dann halt auch so in der Gruppe sich so automatisiert und dann das, also dass ich am Ende auch nicht immer dann da sein muss, um halt jeden Handschritt irgendwie zu sagen, sondern es ist, es geht dann ganz von selbst.
Ja.
Und das ist total wichtig. Und darum, es geht ja auch nicht so um Performance oder jetzt wirklich darum, eine Hüpfburg zu bauen, wo alle drin rumspringen und es kommt was bei heraus, und sondern es schon, es geht darum, halt eben da was Bestimmtes zu bauen.
Ja.
Ich finde es auch ganz witzig, dass du diese Frage stellst, weil also das lässt sich ja dann wieder rückbeziehen auf darauf, dass ja was rüberkommt, genau, an dieser Schnittstelle von Oberfläche und Prozess irgendwie. Also
ja.
Man sieht sozusagen dem Material noch an, hier war möglicherweise viel Spaß irgendwie oder viel, weiß ich nicht, viel Aktivität einfach am Gehen. Und ich kenne jetzt irgendwie aus meiner bisherigen Praxis kaum jemanden, der so leidenschaftlich sucht, wie jetzt der Michael, nach Struktur und Freiheit zugleich. Und ich finde es halt auch sehr interessant, wie er das so, also Freiheit im Entstehungsprozess, meine ich. Also dass sozusagen mehrere Leute auch daran beteiligt sind, Dinge zu entwickeln und die dann aber auch immer wieder an bestimmten Momenten in eine Bahn zu lenken, wo dann sozusagen auch eine Entstehung dann auch stattfindet und nicht irgendwie einfach nur ein Dahinfließen von Tun irgendwie. Und und ich fand es, also es war eigentlich meiner schönsten bisher Aufbauzeiten, weil genau diese Mischung sehr gut gestimmt hat. Also an Herstellungsprozedere und Struktur.
Ja.
Und ich wusste irgendwie auch nicht von Anfang an, wie das jetzt wirklich ausschauen wird. Aber das hat dann halt viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun auch. Und es hat funktioniert.
Ja. Die Ausstellung hat doch auch den Titel Michael Beutler School.
Nee.
Nee, ja. Aber das habe ich auf dem Chat gelesen.
Nee. Nein, Michael Beutler School.
Ich weiß nicht, ob ich das
im Nachhinein bekomme und es steht doch, glaube ich, gar nicht da drauf. Das müssen wir jetzt mal ändern, weil wir haben den ja jetzt.
Das heißt
Porticus Castle.
Castle?
Castle, nicht Castle. Castle.
Ah ja, irgendwas auf der Karte. Castle, okay.
Das müssen wir draufschreiben, stimmt. Kann man jetzt ja mal ändern.
Ja, irgendwie hatte ich das gerade... okay, sorry. Ich dachte,
den Text. Cool. Obwohl ich mir denke, dass der Michael sehr gut kann, Workshops machen, aber nicht... Das war jetzt kein Workshop eigentlich.
Ich mache einen Vortrag am Dienstag, glaube ich, nächsten Dienstag.
Ja, in der Städelschule.
Mhm.
Über diese Arbeit. Ja, diese Arbeitsweisen haben sich...
Weiß ich nicht.
Arbeitsweise eher, oder?
Ja.
Irgendwas will ich da erzählen, glaube ich.
Ja, du bist ja auch gerade dabei, in der Schirn eine Arbeit aufbauen zu lassen.
Mhm.
Das heißt...
Ich gehe da auch gleich wieder hin und gucke, was passiert. Und mache dann mit ein bisschen.
Und was könntest du es beschreiben? Was müssen die Mitarbeiter für dich da machen?
Also das ist schon eine Arbeit, wo dann am Ende nicht so eine geschlossene Form entsteht, sondern da ist vielleicht mehr Tun am Werke. Aber es geht dann darum, so einen bestimmten Zustand zu erreichen. Es gibt halt auch einen... Bei der Arbeit ist eine Vorrichtung, die da auch mehr eine Rolle spielt als hier. Hier gab es halt auch eine Vorrichtung, aber die sieht man ja jetzt auch gar nicht mehr. Und da gibt es jetzt so Plastiktüten, also so Mülltüten aus Brüssel, wo die Arbeit halt ursprünglich entstanden ist.
Mhm.
Und aus denen werden dann erstmal so Bilder an der Wand gemacht in einem bestimmten Format, was dann zu einer Rolle passt, die Teil einer Vorrichtung ist, wo die dann rumgewickelt werden in einem zweiten Durchführung. einem zweiten Schritt. Und daraus werden dann so Würste gemacht, die dann am Boden liegen. Mhm. Und das ist dann immer so ein Spiel. Also es werden auch so eben diese Bilder an der Wand gestaltet und dann wird irgendwie werden immer dann die am wenigsten interessieren, dann von der Wand wieder genommen und zu Würsten verarbeitet, liegen dann auf dem Boden und so gibt es immer so einen regen Austausch von so. Aha, ja, so eher und so Fläche und Volumen und ja, so gewisse Sachen. Die heißt Proper und Drog.
Wie bitte?
Die heißt Proper und Drog. Sauber und trocken. Das steht auf den Mülltüten drauf. Das ist so der von der Müllfirma da, der Spruch.
Ja. Und wie bist du dann auf dieses Material, auf diese Mülltüten gekommen? Also,
ja, die haben so ähnlich wie dieses Blumenpapier halt eine gute Palette an Farbigkeit erzeugt und auch so verschiedenen Formaten. Das ist dann eben interessant genug ist, damit so Bilder auch zu machen, die auch irgendwie funktionieren als Flächen und als so Komposition. Ja. Also man kann sich gut damit beschäftigen, dann als so eine Arbeit halt irgendwie so verschiedene Formate zu füllen und zu gucken, was passiert und so. Also es ist halt schon auch da so Spaß dabei und irgendwie, dass man halt so irgendwie ist eine Langeweile beim Arbeiten zuwider halt irgendwo so Sachen sich ausdenkt und gestaltet.
Ja, und indirekt beschäftigst du dich schon mit Fragen der industriellen Produktion oder auch so Restprodukten oder diesen Produkten, die dann die Verbindung herstellen zwischen der Produktion und dem, wie dann bestimmte Produkte oder Güter in die Gesellschaft kommen. Kann das sein?
Ja, ich meine, mit der in der Gesellschaft kommen, da gehe ich ja immer sehr den einen Weg über so Ausstellungen. Also ich bin ja jetzt niemand, der so massenhaft Ware herstellt und das ist auch nicht so das, worum es bei mir geht. Und es geht dann sehr schon konkret um eine Situation.
Ja.
Also und die dann halt so bestimmte Anforderungen irgendwie durch sich stellt oder wo ich halt denke, da gibt es so bestimmte Qualitäten, die man so aufdecken kann durch eine Arbeit, die man dann da macht.
Ja.
Und dazu baue ich meistens wegen dem Volumen oder der Größe einer Arbeit so eine bestimmte Masse halt auch. Weil es hat so eine Logik, sowas Großes aus vielen kleinen Dingen zu bauen, weil es so eine Maßstäblichkeit auch zur Produktion herstellt.
Ja.
Und aber eben auch zu einer Produktion, die halt schon sehr handgemacht ist. Also es sind eigentlich alles keine Maschinen, weil es gibt keinen Knopfdruck und es gibt so keinen Apparat, der dann rüttelt und es kommt das rausgeschossen, das Zeug, sondern also diese Teile sind auch alle so, jedes für sich so irgendwie gemacht.
Mhm.
Und dann gibt es halt die Vorrichtung zum einen, um so die Arbeit zu erleichtern, um es so zu beschleunigen und so die Essenz so daraus zu holen. Und und dann halt aber auch entsteht da ja durchaus so eine bestimmte Oberfläche oder eine Spannung und es gibt so dadurch auch Verwandtschaften zu industriellen Materialien, also so rein auf so einer visuellen Ebene. Zum Beispiel dieses Blumenpapier auf dem Estrichgitter hat halt auch natürlich eine Referenz zu dem Pekafil, was man in Frankfurt ja auch schon kennt. Das ist halt nur diese Plastikvariante, die ja auf das Metallgitter geschrumpft ist. Und das ist halt wie so eine handgemachte Pekafil-Variante.
Was ist Pekafil?
Pekafil ist das gelbe, der gelbe Baustoff, mit dem ich diese Skulpturenprojekte gemacht habe, mit dem Kunstverein.
Ja.
Damals, wo diese Außenskulpturen standen.
Ah,
und es ist halt ein Aufgreifen desselben Prinzips von so einem von einem Baustoff.
Ja. Also du als Künstler hast du möglicherweise bestimmte Fragen, die dazu führen, dass du mit Materialien arbeitest, die schon auf eine andere Ästhetik dann hinweisen. Mit diesen Arbeiten, die du dann machst. Sind das skulpturale Fragen an die Skulptur, an die Form, die dann dazu führen, dass du bestimmte Materialien auswählst?
Mhm.
Und welche Fragen sind das?
Ja, das sind oft so Geschichten wie so auch wirklich viel über so Verbindung von so zwei Werkstoffen und so, was halt so Sachen für Eigenschaften haben und auch inwieweit sich das so machbar, also was kann man so machen in einem in bestimmten Rahmen?
Ja.
Und so eine Maßstäblichkeit, die sich in so einer Materialität niederschlägt auch.
Ja.
Also dass es halt so eine bestimmte Überschaubarkeit gibt von dem, was halt da ist. Also so eine Mittelbarkeit. ist wichtig und ist halt auch so ein Umgang. Also es ist irgendwie ganz gut, wenn halt ein Material, der Umgang mit dem Material sich niederschlägt oder wenn man dann ein Mittel findet, dass sich dann den Umgang niederschlagen zu lassen oder so. Mhm. Und es wird ja in der Industrie vorgemacht und dann also es ist halt vielleicht eher aus so einer Inspirationsquelle oder so auf eine andere Art und Weise, von wegen mhm. wie Formen entstehen und wie Formen auch irgendwie gelesen werden. Mhm. Aber ich glaube, also das ist nicht so sehr so ein Hinweisen wie da wird so und so gemacht und hier wird so und so gemacht.
Und hier könnte eigentlich das Material Luft sein, oder? Also wenn wir hier vielleicht in einem Luftschloss sitzen.
Ist das auch eine mögliche Form der Materialität?
Ja klar, ich meine, die ist jetzt auch total, die ist sehr beliebt, irgendwie auf eine Art und Weise, auch so gerade was so Werbeindustrie angeht, also ist ja alles voll mit diesen aufgeblasenen Riesenwerbe Skulpturen, die in der Stadt rumstehen. Mhm. Und ich finde, die haben schon eine Materialität, die irgendwie spannend ist, aber ich finde es dann doch gut, wenn die Sachen dann am Ende still sind. Also das ist halt irgendwie vielleicht eine persönliche Vorliebe von mir oder so, aber also dass die halt eine gewisse, da steckt ja auch so Energie drin, aber das ist so Ruheenergie und es ist keine Energie, die du halt permanent da reinbläst, damit sich das erhält. Und das ist ja bei diesen Luftsachen meistens so, außer jetzt bei so High-End-Luftballons, die dann halt einen Monat lang prall sind, sondern da musst du ja immer irgendwie dazu pumpen, dass es halt dann da ist. Und ich finde es halt gut, wenn die Arbeiten sich irgendwie selbst überlassen werden können. Also es ist halt da irgendwie ja auch, was hier auch irgendwie wichtig ist, eine Art Stille dann entsteht und dann hat sich das mit denen und mehr passiert da nicht und das ist halt wichtig für einen Zustand. Und auch, dass halt so Bewegung darin mehr so auftaucht durch so selber so eine Bewegung, die man macht. Also ich glaube, das ist schon was anderes, halt so ruhig mit so einem Ding da zu sein und sich dann zu bewegen und es verändert sich was und es ist ein anderer Austausch und eine andere Sichtweise.
Und Melanie Onemus als Kuratorin jetzt im Portikus angekommen, wie und vorher warst du an der Wiener Sezession, wie wird sich jetzt, oder was sind das für Fragen, die du als Kuratorin hast, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Künstlern oder in dem, welche Arbeiten hier dann entstehen sollen?
Die Frage nach den Fragen war das jetzt?
Ja.
Also, ich weiß nicht, das gibt so unterschiedliche Dinge, die im Vordergrund stehen bei unterschiedlichen Künstlern, finde ich. Also, ich meine, das hängt dann auch davon ab, dass man circa weiß, wie die Künstler so arbeiten und was ihnen wichtig ist. Mhm. Also, ich finde, es ist auch irgendwie eben so ein Gesamtkonstrukt eben im Auge zu behalten. Was kann der Raum, was ist möglich mit dem Raum für die Ideen, die jemand mitbringt? Und das eben zur Frage zu stellen, ob das irgendwie machbar ist oder ob das irgendwie Sinn macht, ob, weiß ich nicht, es ist, wie gesagt, also mit Michael war es so, da muss man irgendwie einfach schauen, dass irgendwie alles Material bereit liegt, damit er loslegen kann und damit genug Leute da sind, die irgendwie mithelfen und so die Bedingungen irgendwie eher schaffen für die Situation. Wie viele Leute waren dabei? 6, 7 waren mit dem Team, glaube ich. Ja.
Also eigentlich 5, die eigentlich immer gearbeitet haben und ich. 6 und dann noch jemand, der so dokumentiert hat.
Ah, es gibt eine Dokumentation?
Ja.
Es gibt eigentlich zu jedem Aufbau der Portikus-Ausstellung eine Dokumentation. Das macht die Helke Bayerle.
Ah ja.
Genau, die hat eigentlich seit Beginn Portikus, jeden Aufbau dokumentiert und auch diesen.
Die Eröffnungsdokumentation.
Genau.
Ja, und auch die Produktionsdokumentation. Ja. Ist schon sehr besonders, ja. Aber ich mache auch selber oft Filme von Sachen, die ich dann baue und mache, aber die sammle ich zurzeit einfach nur.
Ja, also da gibt es,
Es gibt jetzt so keinen Film, den es dann irgendwie jetzt in der Ausstellungssituation zu sehen gäbe oder so.
Ja. Ja. Und wenn man kuratorisch arbeitet, kann man da auch von einem Erkenntnisprozess sprechen, in dem, wie man vielleicht dann selber auch mit den Künstlern etwas erforscht?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind oft genug hier im Raum gestanden und haben irgendwie, weiß ich nicht, versucht über körperliche Erfahrung und Vorstellungskraft irgendwie, weiß ich nicht, uns so zu beraten oder irgendwie so Vorstellungen zu entwickeln, wie man jetzt irgendwie weitergeht. Oder ich habe, hier einfach immer vorbeigeschaut und irgendwie mich informiert, wie geht's weiter, wie wird's aussehen oder irgendwie, das war irgendwie so ein, so ein visionärer Prozess irgendwie, wie sich das dann halt irgendwie gefügt hat. An manchen Punkten muss man sagen, Dinge funktionieren dann nicht irgendwie, das merkt man dann, wenn man es dann ausprobiert und dann geht's halt in eine andere Richtung weiter und aber so funktioniert halt nicht jede Art von Arbeit. Also das ist jetzt, glaube ich, speziell bei Michael Beutler zum Beispiel so, dass eben während des Aufbaus so eine Art von Prozess so extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, man muss halt irgendwie versuchen, das Tempo der Künstler irgendwie so mitzugehen und auch zu kennenzulernen.
Ja.
Und manchmal es ist eigentlich sehr, sehr deutlich, irgendwie, was der Raum vorgibt, wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt nur hängt oder so, da kann man dann sich noch überlegen, ob man eine Ausstellungsarchitektur entwickelt für den Raum. Aber ansonsten gibt es solche Bauprozesse halt irgendwie nicht unbedingt mehr zu beachten.
Ja.
Ja.
Also das finde ich im Grunde schon sehr, sehr interessant, weil diese Arbeiten, die sind ja nicht, wie ein Architekt jetzt ein Haus bauen würde, durchgeplant, sondern sie sind dadurch prozesshaft, dass Künstler und Kuratoren sich jeweils überlegen müssen, wie kann diese Arbeit überhaupt entstehen, abhängig von Raum, Material und...
Also ich glaube, in dem Fall hier bei dieser Installation ist es ganz klar, dass, dass meiner Meinung nach, dass der Michael sich halt sehr gut auskennt mit dem, was oder das Material einfach extrem nah an sich ranlässt und irgendwie über die Materialität irgendwie, glaube ich, eine Vorstellung entwickelt, wie was man damit tun kann, ja, oder was sozusagen ein Vorzug des Materials an sich ist. Und also als es dieser Moment irgendwie, als das mit diesem Kissen aufgetaucht ist, wo die dann alle drauf rumgesprungen sind, da habe ich so, oh Gott, jetzt sind die aber sehr müde schon oder so und drehen total durch. Ja. Also in dem Moment, das war mir noch nicht klar irgendwie, dass diese Risse und diese Durchbrüche einfach wirklich jetzt und die Beulen und so, und dass das wirklich irgendwie jetzt hier formgebend wird, einfach wirklich.
Ja. Was sind das dann für Kissen gewesen? Also
das war zufällig hier, dieses Kissen. Das ist so ein riesen Sitzkissen, so ein festeres halt gewesen.
Ah ja, und ihr konntet diese Sachen, ihr habt irgendwie gemerkt, das lässt sich nicht so einfach formen.
Mit ja, doch, das ist ja schon einfach, wenn man einfach drauf rumläuft und mit seinem eigenen Gewicht macht es dann.
Ja, ja.
Macht es dann mit und dann ist halt Treten irgendwie das Angenehmste.
Okay, sie waren doch müde.
Klar, man kann sich auch raufsetzen und sich drauflegen. Und das war auch alles erlaubt und kann die auch einfach in der Hand nehmen. Mhm. Aber ich meine, es sind ja dann doch viele, die da zertreten werden.
Ja. Und
ja, dann ist es ganz leicht gewesen mit dem Kissen. Ja.
Ja, also klar, dass man Hilfsmittel benötigt. Aber jetzt als Kuratorin, also wie würdest du dein Selbstverständnis als Kuratorin beschreiben?
Naja, ich meine, das fängt ja schon, ich weiß nicht, ich nutze die Gelegenheit, um mir Künstler einzuladen, die mir sehr gut gefallen.
Yeah.
Also es ist ein sehr eigennütziges und deren Arbeit ich gerne hier sehen will und mit denen ich gerne zusammenarbeiten will. Also das ist wirklich so erstmal so ganz banal. Und,
Und welche Arbeiten, was fasziniert dich an welchen Arbeiten wie?
Welche Arbeiten oder was ist es an Kunst, das dich dann sozusagen...
Das kann ich irgendwie nicht so generell sagen. Also das ist irgendwie, das sind dann auch so unterschiedliche Künstler, dass ich es wirklich selber irgendwie mir nicht irgendwie in ein Genre oder wie auch immer in irgendein Jahresüberblicks-Essay irgendwie, hoffentlich muss ich das nie schreiben. irgendwie. Also ne, ich finde es hier halt im Portikus so toll, dass es hier diesen einen Raum gibt, der natürlich genau auch diesem Wunsch entspricht, irgendwie eben diese einzelnen Positionen oder irgendwie eine Konfrontation beziehungsweise eine Zusammenführung von zwei Positionen, dass das hier halt so, also auch einfach schon Wunsch ist, irgendwie das hier zu tun, auch so hintereinander weg, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, wir haben dieses und jenes thematische Jahresprogramm. Also das wäre nicht eine kuratorische Richtung, die mir jetzt sehr genehm wäre. Also ich möchte auch nicht unbedingt zurzeit thematische Gruppenausstellungen machen oder so, da habe ich irgendwie nicht so richtig Lust dazu. Also mir ist es irgendwie, ich finde... Ja, also mein Ehrgeiz wäre eher eben, also aus dieser Wahl, wo irgendwie schon so eine gewisse Freude dann im Hintergrund ist, den oder die Künstlerin hier in meiner Nähe präsentieren zu können, also dass dann hier an diesem Ort dann auch irgendwie eine gute Ausstellung entsteht, mit der sozusagen die Künstler dann auch selbst zufrieden sind. Also eigentlich es ist auch eine gewisse Form von Bereitstellung und der Situation mit allen pragmatischen und intellektuellen Bedingungen.
Ja, die, dann passt sich dann so ein bisschen an.
Ja.
Walked all around, don't let them know that you're all alone. 'Cause they'll chase you and throw you stones. Just for fun from behind, bastards. Hear the feather, I got it from a crow. Put it on your mesh hat, I know you like to wear black. Make it straight to the nearest foe. Right here. Tell me about how she played you like a fool,
like a rookie.
How you've never put your trust in anyone before,
and how you're never gonna do it.
Make sure that there's no one around.
I'll tell you a secret, baby.
You're right, she was the one, and she's never gonna come back.
She's gone.
And now you wish you were dead, or at least you could fuck your brains off. 'Cause there's nowhere in the world you'll stop thinking about her.
Ja. In dieser Axiomsendung loten wir das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft aus, indem wir untersuchen, wie eben Künstler und auch Kuratoren Fragen stellen, die vielleicht den Fragen, die in der Wissenschaft gestellt werden, ähnlich sind. Wenn zum Beispiel Arbeiten von Künstlern auf alte metaphysische Fragen nach dem Sinn des Lebens rekurrieren, dann könnte es sein, dass dabei versucht wird, nicht nur in die Geschichte sich einzuschreiben, sondern auch eine Liaison einzugehen mit politischen Fragen oder auch mit der Politik. Und das stellt dann eine Verbindung dar zwischen Politik und Kunst, wenn auf einer ähnlichen Art und Weise Fiktionen in der Kunst oder auch in der Politik geschaffen werden, die dann darauf hindeuten oder dazu anregen, dass es zu Neuordnungen kommt, die jeweils dann Zeichen oder auch Tatsachen neu ordnen, die dann jeweils sich auch wiederum in die Geschichte einschreiben. Aber was dann jeweils in den Ausstellungen passiert, die wir heutzutage jetzt zeitgenössisch erleben können, das ist eben eine Art von Erfahrungsraum oder auch Denkraum, dem wir begegnen. Es wird zum Denken angeregt und das ist schon mal etwas, das in beiden Bereichen geleistet wird, in der Kunst und auch in der Wissenschaft. Und beide haben den Anspruch oder können sich nur dann entfalten, wenn sie jeweils unter Bedingungen der Freiheit auch in der Lage sind, diese Form der Kreativität auch des Denkens zu entwickeln. In Bezug auf das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft ist jetzt im Wilhelm Fink Verlag ein Buch erschienen, herausgegeben von Dieter Mersch und Michaela Ott, Kunst und Wissenschaft. Und dort sagen die beiden Herausgeber auch, Kunst und Wissenschaft erzeugen im Zeichen digitaler Medien zum Beispiel Szenarien interaktiver Räume. Es handelt sich folglich nicht nur um Insignien einer fortschreitenden Verwissenschaftlichung der Kultur, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt, sondern parallel dazu auch um einen allgemeinen Ästhetisierungsprozess, der Designkonzepte auf die Wissenschaften appliziert und Instabilitäten zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen Verfahrensweisen generiert. Geboten scheint darum eine erneute Aushandlung des Verhältnisses. Die verschiedenen Beiträge dann des Bandes in Kunst und Wissenschaft zeigen, dass der Schlüssel dazu im Begriff der Forschung liegen kann. Beide, Künste wie Wissenschaften, konvergieren in reflexiven Forschungsprogrammen, die im Einzelnen freilich ganz unterschiedliche Wege gehen. Für die Künste bedeuten sie zum Beispiel, dass sie experimentell und performativ verfahren und darin durchaus der wissenschaftlichen Forschung nicht nachstehen. Kunst besetzt auf diese Weise ihr eigenes irreduzibles Terrain, ohne zu den Praktiken der Wissenschaften in Konkurrenz zu treten, weil sie andere Fragen stellt. Und das untersucht, was außerhalb der Dimension und Reichweite wissenschaftlicher Problemstellungen sich artikuliert. Sie durchquert das Diskursive, um deren Ausgegrenztes oder Heteronomes zum Vorschein zu bringen. Sucht das Vergessene, Unverfügbare oder, wie bei Hannes Rickli, den Abfall der Bilder im Labor, die als unbrauchbar aus dem Forschungsprozess exkludiert werden. Die experimentelle Forschung der Kunst stellt dabei durchweg ein Singuläres aus. Statt dem Allgemeinen, den Einzelfall, statt der Wiederholbarkeit, die Evokation des unwiederholbaren Exempels und statt der Formulierung eines Postulats oder Gesetzes, den Aufriss von Rätseln. Was daher geschieht, lässt sich jenseits der eingespielten Teamarbeit mit Philosophie und deren Anspruch auf Selbsterklärung weit bescheidener als eine regionale ästhetische Praktik apostrophieren, deren Ethos der Schnitt, die Ventilierung von Widersprüchen oder die probeweise Verletzung geeichter Normen und Metriken darstellt. Weder bedarf sie einer Abgrenzung von wissenschaftlicher Praxis noch deren Imitation, erst recht nicht den Doktrinen der Reflexion, die ihre Möglichkeit legitimiert. Vielmehr handelt es sich um eine lose Sammlung von Strategien, die nicht zu kanonisieren sind, sondern die in jedem Einzelfall neu erfunden werden müssen und dabei ein Forschungsgebiet aufschlagen, um die anzuwendenden Methoden erst zu formulieren. Um diese Methoden zu formulieren, werde ich jetzt ein Gespräch mit Schulz Martinez, der Direktorin im Frankfurter Kunstverein, vorstellen, in der sie über das Projekt MAKBA im Frankfurter Kunstverein das Museum der für zeitgenössische Kunst aus Barcelona nämlich vorstellt und auslotet, welche Verhältnisse welches Verhältnis es gibt zwischen dem MACBA und dem Frankfurter Kunstverein und was es bedeutet, eine Sammlung aus einem Museum aus Katalonien, aus Barcelona, in Frankfurt zu zeigen.
Dem MACBA zusammen eigentlich einen bestimmten Maßstab an die Zukunft, um eigentlich die Zukunft der Kunst auch zu erforschen. Was verbindet denn das MACBA mit dem Frankfurter Kunstverein?
Gut, vieles. Jedes Jahr, wenn gibt es ein Gastland in den Buchmesse, kommt immer die Frage, sollten wir uns anschließen und wenn ja, wie? So eine mögliche, natürlich dieses Mal war noch besonders, weil ich komme selber aus Barcelona und ich kenne mich sehr gut. So, ich bin selber jemand, die weiß mehr oder weniger, was da passiert. So, nach den Überlegungen, sollte ich etwas mit jungen Leuten aus Katalonien machen, war die Antwort nein. Ich meine, viel wichtiger als eine Generation oder als eine Nationalrichtung in einer Ausstellung sind natürlich die Kräfte, die zu tun haben mit einer Untersuchung, in was eigentlich eine Institution oder eigentlich passiert, inwiefern kann Kunst und Kultur ein Projekt erweitern. Und wenn ich sage ein Projekt, ich spreche natürlich über ein soziales Projekt und ein politisches Projekt. Im Fall von Spanien natürlich die absolute dass der Demokratie oder dein politisches Sozialprojekt einfach weitermacht. Wir sind jetzt ein demokratisches Land, aber nicht seit sehr lange. Ich meine, 30 Jahre in der Geschichte eines Landes ist nothing. Yeah. So, meine Untersuchung war, okay, dann arbeiten wir mit einer Institution, die ich glaube, die hat geschafft, dass man Kunst zeigt, aber dann vor allem, dass man Kultur und Kunst als eine Art von methodologische Untersuchung von einem Projekt und ein besseres Verständnis von was Kultur, was für eine Rolle spielt Kultur in unserem Leben, ich meine, in unserem politischen Leben, yeah, in unserem alltäglichen Leben und oder inwiefern kann man beides trennen. Und so ist das gekommen. So, was MACBA mit uns zu tun hat, ist die Überzeugung, dass wir als Kunstinstitutionen, wir sind nicht eine Informationsmaschine. Ich meine, wir geben nicht dem Publikum eine Art von Infoblatt, wo man sagt, okay, das sind die nächsten Künstler, die jetzt okay sind, oder dass der Markt bestätigt und das sind die coole, tollste 100 Leute, man soll gucken, sondern man versucht irgendeine Recherche und man wird ein bisschen gerichtet auf gewisse Forschung. Und man stellt sich Fragen und nicht platte Antworten oder so möchten wir denken. MACBA ist auch ein Museum, die hat keine Eile, in dem Sinne agiert in dem Hier und Now, aber trotzdem hat immer einen sehr guten Blick auf, was sollten wir machen ohne Eile im Sinne von gewissen Künstlern, die vielleicht nicht so auffällig sind heute, aber die werden auffällig sein. So, die sind sehr aufmerksam auf Energien und Fragestellungen von Kultur, die funktionieren besser als in diesem Hip-System. Das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Und insgesamt, ich meine, die Forschungsqualität von der Ausstellung ist klasse. Die Begleitungsprogramm im Sinne von intellektuelle Sharing oder einfach teilen mit dem Audience ist wirklich gut. So ein Modell hat viel zu tun mit was ein Kunstverein ist. Wir haben keine Sammlung. Wir haben 78 Jahren von Geschichte. So der Praxis, ich meine, der Kunstverein als ein Ort, man untersucht überhaupt Fragen und okay, wieso eine Bürgerschaft von irgendeiner eine Gesellschaft möchte Kunst und zeichnerische Kunst unterstützen, das ist was wir in eine Art von Sammlung von Praxis nennen könnten. Ja. Und das heißt, ich meine, wie gesagt, der Kunstverein ist kein Museum, ist auch keine Kunsthalle, ist etwas anders. Und wir sind ein ziemlich geeigneter Ort für diese Fragestellung zu präsentieren. Mhm.
Genau, es wird auch, du sagst auch selbst in dem Text als Einleitung mit einer Frage,